Jennifer Becker ist Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Postdoktorandin am Literaturinstitut Hildesheim. Ihr Debütroman Zeiten der Langeweile wurde mit Dave Eggers' The Circle verglichen. Sie leitet das AI Lab Kit, in dem Studierende gemeinsam mit neuronalen Netzwerken literarische Texte schreiben. Soweit die Fakten. Jetzt ist interessant. Was folgt, ist KI generiert. Eine künstliche Intelligenz hat Jennifer Becker für uns recherchiert und folgendes Profil erstellt. Sie ist nuanciert, nicht polarisiert. Man sollte sie nicht in eine KI-Böse-Ecke drängen, denn sie experimentiert selbst aktiv mit der Technologie. Ihr Roman ist ein guter Gesprächsanker, weil er von digitaler Kultur handelt, aber nicht wörtlich von KI. Das Urheberrechtsthema ist ihre schärfste Position, gut für produktive Spannung. Und sie ist akademisch, aber nicht trocken. Rezensionen beschreiben ihren Stil als humorvoll und popkulturell. Ob das stimmt, finden wir jetzt heraus. Willkommen beim Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Heute live von der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Alexander Dutkin.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Schön, dass du da bist, Jennifer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, normalerweise fragen wir als erstes, wie man zu dem Thema, also in deinem Fall zum Schreiben gekommen ist. Vorher würde ich gerne wissen, fühlst du dich von der KI in ihrer Profilbeschreibung angemessen repräsentiert oder würdest du sagen, nee, ist ganz anders, ich polarisiere doch total und bin auch echt nicht humorvoll?
Ich finde es erstaunlich adäquat, also bin eher überrascht, dass da nicht viel seltsamere Dinge drin stehen. Ich hänge noch so ein bisschen an der Beschreibung fest, ist nuanciert und nicht polarisierend. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Und finde es ganz interessant, dass mir das Urheberrecht als meinen schärfsten Diskussions- oder Kritikpunkt zugeschoben wird. Darüber sprechen wir heute bestimmt auch noch. Aber das hätte ich, glaube ich, nicht herausgearbeitet.
Okay, dann gehen wir jetzt in den normalen Modus ohne KI und fragen dich zum Kennenlernen jetzt erstmal, wie bist du Schriftstellerin geworden oder ab wann wird man überhaupt oder ist man überhaupt Schriftstellerin? Muss man dazu schon den Roman geschrieben haben oder es nur vorhaben, es zu tun? Und ja, was war da dein Weg?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich könnte jetzt so ganz klischeehaft antworten, dass ich immer schon schreiben wollte und da schon immer irgendwie ein Interesse an Sprache und dem Geschichtenerzählen hatte. Es ist leider auch so klischeehaft. Also wenn eine KI diese Geschichte von mir schreiben würde, würde sie auch hier nicht lügen. Und ich bin zum Schreiben auch gekommen, weil ich eine riesige Faszination hatte für eine Schreibmaschine, die meiner Mutter gehört hat. Und ich fand es ganz als Kind total spannend, darauf wie so zu lernen, wie man Texte schreibt. Und habe dann so einen 10-Finger-Analog-Buchkurs für mich selbst gemacht, den sie da rumliegen hatte und hatte einfach Lust am Tippen. Und ich glaube, da musste zwangsweise eine Geschichte erzählt werden, weil man irgendwas tippen musste, nachdem dann dieses EF, EF, EF irgendwann funktioniert hat. Und das ist ein Skill, den schreibe ich mir immer noch hoch an. Ich habe letztens so einen Test gemacht. Man kann so einen Speed-Test machen, wie schnell man schreibt. Und ich bin extrem schnell. Und das wird mir immer als sehr hoch angerechnet, dass ich super schnell tippen kann.
Und du warst da eher 12 oder eher 18?
Eher 5 oder 6.
EF, EF mit 5, 6, okay. Und jetzt könnte man ja sozusagen schön klischeehaft weiter spinnen, dass der Weg von der Schreibmaschine zur KI dann ja vorgegeben war.
Naja, aber jetzt, wenn ich so rückblickend mir anschaue, könnten wir natürlich so einen inhaltlichen Spannungsbogen ziehen, dass ich scheinbar immer schon auch an der Schreibtechnologie interessiert war. Interpretiere ich jetzt mal frei hinein. Natürlich bin ich auch am Geschichtenerzählen interessiert und bin dann relativ klassisch über ein Journalismusstudium zum Schreiben gekommen und dann zum literarischen Schreiben. Also auch das ist relativ linear, könnte man fast sagen.
Aber nochmal vom literarischen Schreiben hin zur produktiven Auseinandersetzung mit KI ist ja auch nochmal eine Entscheidung, die nicht selbstverständlich ist. Das könnte man jetzt mit diesem Technikfetisch und der Schreibmaschine begründen, aber wir wollen ja nicht halluzinieren, sondern wirklich wissen, wie bist du, ja, was war das für eine Entscheidung, die ja wahrscheinlich auch von manchen kritisch gesehen wird. Mhm.
Die ist so teils von außen an mich herangetragen worden. Teilweise hat das so ein Interesse in mir, ist es gestoßen, könnte man sagen. Und zwar kam eine Kollegin irgendwann auf mich zu, Dagmara Kraus, die auch Lyrikerin ist, und hat mich informiert über schreibende Systeme. Und meinte dann, hast du schon gesehen, es gibt jetzt solche Maschinen, die können Texte schreiben. Und das war im Jahr, ich glaube, 2020. Da gab es dann eher noch so diese Beta-Version, für die konnte man sich anmelden bei OpenAI auf dem Playground. Und dann haben wir das auch gemacht oder sie hat das gemacht. Und wir waren total fasziniert davon, weil wir eben als Künstlerin, als Schreibende, die eben nicht so viel mit computergestützter Linguistik zu tun haben, für uns war das sehr, sehr neu. Und wir haben dann beschlossen, lass uns doch mal ein Seminar dazu geben. Und dann haben wir uns Zugänge geholt, da konnten dann auch 2021 ein etwas größeres Seminar zu dem Thema anbieten. Und das hat natürlich mein Interesse angefacht, also da überhaupt sich mit zu beschäftigen. Dagmara Kraus hat sich eher für den lyrischen, experimentellen Bereich interessiert. Ich als Prosa-Autorin eher für das Erzählen mit diesen Maschinen. Und das war eben noch vor ChatGPT. Das heißt, wir haben mit ganz anderen Systemen gearbeitet, als wir die jetzt kennen. Und da bin ich eben in dieses Thema reingekommen. Ich muss aber auch sagen, was mich fasziniert und auch immer noch fasziniert an diesen Systemen sind Fragen nach, woraus besteht eigentlich eine Geschichte? Lässt sie sich schematisieren? Was sind die Bausteine einer Geschichte? Ich habe promoviert zu Literatur, zu Genre-Literatur, Pop-Literatur und bin sehr daran interessiert an der Frage, was sind denn eigentlich die Bausteine einer Geschichte? Das ist ja auch fast schon wieder sehr, sehr antiquiert und rückschrittig, dass man sich auf Pop oder formalistische Strukturen bezieht. Aber ich fand das irgendwie interessant. Also diese Frage nach, wie lässt sich das automatisieren, weil ich sehr viel damit anfangen konnte und selbst auch manchmal so schreibe, dass ich mir eine Notiz setze, hier müsste ich jetzt zeigen, dass Person X ganz stark an Kaffee interessiert ist, habe aber den Satz noch nicht gefunden.
Du hast parallel oder kannst nochmal vielleicht zum zeitlichen Verlauf gleich was sagen, aber ein Buch geschrieben, wo die Protagonistin sich versucht, komplett abzukapseln von sämtlichen digitalen. War das, nachdem du mit KI gearbeitet hast, als empfohlene Reaktion oder währenddessen und wie passt das sozusagen mit deiner eigenen Praxis zusammen, die du ja jetzt schon ein bisschen geschildert hast, wo du sehr viel mit KI experimentierst, arbeitest, produzierst vielleicht auch, können wir nachher nochmal drüber sprechen?
Ja, die Frage begegnet mir tatsächlich häufiger, weil das alle Leute immer als so ein Paradox wahrnehmen. Ich muss kurz zurückrechnen. Das Buch kam 23 raus, also habe ich es 22 abgegeben, also ungefähr 21 ernsthaft dran geschrieben. Das war eben noch vor ChatGPT und hat auch, es ist keine autobiografische Geschichte, sondern eher eine Beobachtung, dass, und das passiert auch immer mehr, habe ich den Eindruck, so eine viel größere Sensibilisierung gegenüber digitalen Technologien, Social Media Nutzung aufgekommen ist, vor allen Dingen nach Corona. Also habe ich mich angefangen, auch kritisch mit Digitalität auseinanderzusetzen, vor allen Dingen kritisch auch mit der Nutzung. Und habe daraus eben einen Roman geschrieben von einer Person, die sich versucht, aus dem Internet zurückzuziehen, ihre komplette Geschichte eigentlich löschen möchte. Das ist aber natürlich kein Happy End, sondern es ist im Grunde eigentlich so ein obsessives aus der Welt aussteigen wollen. Und am Ende landet meine Protagonistin dann auch auf einer norwegischen Insel und will sich eigentlich ganz aus der Welt zurückziehen, weil natürlich dieser Ausstieg aus Digitalität nicht möglich ist. Wir sind eben so verbogen mit Digitalität, dass es eben kein Außen gibt, sondern das ist unsere Realität. Und ich glaube auch gerade mit KI ist dieses Thema, wir wollen eigentlich alle auf eine Insel und irgendwie zurück und unsere Klapphandys wieder haben, ist, glaube ich, auch wieder ein relevantes Thema, aber eben auch eine Wunschvorstellung, die so gar nicht wirklich einlösbar ist. Weil auch wenn ich sage, ich möchte keine generative KI nutzen, nutzen wir sie permanent. Also wir starten irgendeine Suchanfrage. Ich glaube, DuckDuckGo hat mittlerweile auch den KI-Modus. Also auch Browser, die eben nicht Google sind, arbeiten mittlerweile damit. Und das steckt natürlich auch noch in ganz anderen Systemen.
Du nutzt die KI auch mit deinen Studierenden in Hildesheim im AI Lab Kit. Mich würde interessieren, was ist das AI Lab Kit? Für was steht vielleicht auch der Name und was machst du da? Ist es ähnlich zu den Experimenten, die du gerade mit dir selbst zusammen beschrieben hast, oder ein bisschen strukturierter?
Ja, da müssen wir vielleicht kurz in so eine ein bisschen in die Hochschulstruktur. Das ist ein Drittmittelprojekt gewesen. Erstmal ein kleineres Projekt, das über das Land Niedersachsen finanziert wurde. Dann nochmal ein größeres Projekt, das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre finanziert wurde für 2 Folgejahre. Und ich habe diese Anträge geschrieben und deswegen auch durchgeführt, diese Projekte als Projektleitung. Und es ging erstmal darum, ganz am Anfang, das war dann eben noch 2022, dass wir erstmal Grundlagenwissen zum kreativen Schreiben mit sogenannter künstlicher Intelligenz zusammentragen und uns auch in experimenteller Lehre mit Studierenden damit auseinandersetzen. Und wir haben in dem Zug Artikel geschrieben, hatten so einen Blog und sind dann weitergegangen, im nächsten Projekt auch so eine Art KI-Labor einzurichten. Und im Grunde arbeiten wir da in experimentellen Seminarformen zusammen mit Studierenden und schauen uns aus ganz verschiedenen Perspektiven das Thema an. Es kann ein kritisches Lektüre-Seminar sein, in dem wir uns Positionen anschauen, die sich mit digitaler Literatur auseinandersetzen. Das kann aber auch ein ganz angewandtes Seminar sein, wo wir mit verschiedensten KI-Softwares versuchen, Romane zu schreiben. Also wir haben jetzt letztes Semester beispielsweise versucht, einen Trash-Roman zu schreiben. Und dann gucken wir uns natürlich an, was ist eigentlich Trash, was sind das für Konzepte, und dann probieren wir dieses Thema aus.
Mich würde da auch nochmal interessieren, wie du in deiner eigenen Arbeit das Verhältnis von der Autorin und der Wissenschaftlerin formulieren würdest, weil es gibt ja schon das romantische Bild des Schriftstellers, der Schriftstellerin, wo das so aus einem rauskommt, mit so einer Dringlichkeit. Und du beschreibst jetzt eher so einen analytischen, na klar, ich will einen Trash-Roman schreiben, dann muss ich erstmal analysieren, wie Trash überhaupt funktioniert. Und das klingt ja fast so schematisch, oder du hast vorhin gesagt, mich interessiert auch, aus welchen Bausteinen, ich hoffe, ich zitiere es richtig, aus welchen Bausteinen eine Geschichte besteht, die man erzählt. Also wie muss ich mir das vorstellen, dein Verhältnis zwischen dieser kreativen Schreiberin, die an ihrem Schreibtisch sitzt, sich im Idealfall auch noch quält und unheimlich leidet, bis die Geschichte entsteht, und der analytischen Wissenschaftlerin, die ja wahnsinnig schnell schreiben kann mit ihrem EF-EF-System und ganz präziser herausanalysiert hat, wie jetzt die erfolgreiche Geschichte zusammengebaut ist.
Ja, I wish. Natürlich habe ich das nicht rausgefunden. Vielleicht dazu kurz eine Anekdote, dass ich meine E-Mails schon öfter, dass ich wirklich öfter schon gefragt wurde, hey, sag mal, da arbeitest du ja mit einer KI, die sind immer so ganz toll aufgebaut, wie machst du das denn? Und dann bin ich immer ganz offended, weil ich sage, hey, ich schreibe die selbst. Und dann denken die Leute immer, ich bin selbst eine KI. Also vielleicht ist diese Art des Sprechens irgendwie KI-konform und deswegen kann ich mich irgendwie identifizieren mit diesem Thema. Aber davon abgesehen, ja, dieses Schreiben, das so aus mir herauskommt, ich weiß nicht, ich glaube, diese Phasen gibt es natürlich, die gäbe es auch noch viel mehr, wenn ich keinen Job haben müsste, wo ich Geld verdiene, würde ich natürlich gerne auf der norwegischen Insel mich zurückziehen und 2 Jahre lang nur manisch schreiben. Aber dadurch, dass ich an so Semesterzeiten gebunden bin, ist das relativ bei mir recht eingegrenzt, dass meine wirklich aktiven Schreibzeiten sind immer in den Semesterferien. Ich kriege das nicht so gut hin im Semester, literarische Texte zu schreiben, sondern da bin ich dann in diesem Wissenschaftsmodus und brauche dann wirklich 2 oder auch 3 Monate, wo ich mich in diesen anderen Modus eben reinbegeben kann. Und ich denke, dieses schematische an Texte hereingehen oder herangehen, habe ich so gar nicht richtig beim eigenen literarischen Prozess. Ich glaube, da ist so eine Sehnsucht dahinter. Ich wünschte, ich würde das so machen, weil ich immer sehr viel abschweife oder neu sortieren muss, eigentlich ganz anders schreibe. Und vielleicht ist das eher so eine Sehnsucht danach, gäbe es nicht dieses Muster, wie ist es denn, wenn ich meine Heldenreise ausprobiere? Geht bei mir immer schief. Ich weiß nicht, wie das andere Autoren machen, die vielleicht noch nach Plots schreiben. Ich bewundere das total. Ich überlege mir dann einen Plot und dann bin ich irgendwo ganz anders und habe das mir vorher überhaupt nicht so überlegt.
Ist das dieses, wie gehst du dann auch in der Lehre damit um? Insbesondere sozusagen, welchen Prozess lehrst du dann oder lehrst du genau diesen Prozess, dass es eben irgendwie nicht so richtig einen Prozess gibt? Und was kommt dabei raus? Mich würde noch interessieren, wie vielleicht auch was du persönlich gerade so produzierst oder kontinuierlich produzierst und was du auch im Rahmen der Lehre produzierst, zusammen mit den Studierenden.
Ja, erstmal zur Lehre. Da wir jetzt gerade in den letzten 3 Jahren recht viel mit KI gemacht haben, da sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge rausgekommen. Da war auch mein Lehransatz ein anderer, als wenn ich mich mit Studierenden mit ihren Romanen auseinandersetze. Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr anderer Ansatz, weil es in Textwerkstätten, in der Arbeit mit den Texten von Studierenden natürlich eher darum geht, herauszufinden, wo sind gerade die Probleme, wo stockt es, wie können wir den Prozess irgendwie verändern, Feedback geben. Da würde ich, glaube ich, niemandem empfehlen, mach doch erstmal jetzt ein Schema daraus. Natürlich gebe ich manchmal auch Seminare zu Figuren entwickeln, Plotten. Da gucken wir uns genau diese Methoden an, die auch in Schreibratgebern immer wieder benannt werden. Aber die problematisieren wir auch. Also das ist ganz klar. Also ich glaube, so dieses schematische Herangehen ans Schreiben würde ich davon eher ausschließen. Und in den Seminaren mit Studierenden sind ganz fantastische Sachen rausgekommen. Also wir haben letztes Jahr im Sommer haben wir uns die Frage gestellt, können wir ein Dada schreiben mit Sprachmodellen? Und wir wollten einen Dada-Bot bauen und haben uns ein Semester lang mit Dada beschäftigt. Sehr, sehr kritisch mit der geglätteten Sprache von populären Sprachmodellen. Also wir kennen ja alle, wissen ja alle, wie die antworten. Das ist ja total langweilig. Mhm. Auch selbst wenn wir ChatGPT fragen, schreib mal was Dada-mäßiges, kommt ja der größte Käse raus. Und das heißt, wir haben uns da relativ viel reingearbeitet und ein Studierender, Axel Schmidt-Basler, hat mit Hilfe von Vibe-Coding, das heißt, wenn ich eben mit einem Sprachmodell zusammen, ich gebe ihm Anweisungen, dem Modell natürlicher Sprache und kann damit Code schreiben, hat einen Code produziert. Wir haben ein Open-Source-Modell damit trainiert und der Bot wurde dann noch in so eine Installation überführt. Also es ist total spannend, was da rausgekommen ist. Wir haben auch schon Texte geschrieben, Religionen generiert. Es gibt experimentelle Lyriktexte. Es gibt interaktive Storytelling-Projekte. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Im Trash-Seminar ist tatsächlich viel generisches Zeug rausgekommen, weil wir mit einem Programm gearbeitet haben, das heißt Sudowrite. Und da sich Studierende relativ schnell irgendwie so ein bisschen gelangweilt haben und meinten, es ist einfach so langweilig und schematisch, was diese Maschine produziert, dass sie relativ schnell auch das Interesse verloren haben. Es gab einen Text, den fand ich großartig, da hat sich ein Studierender, Bernd, aber auch selbst mit eingeschrieben. Das heißt, wirklich spannend wird es dann, wenn du deine eigene Stimme mit einbringst. Das sind dann gute Texte, die machen Spaß. Aber dieses simple Generieren ist immer ganz, ganz langweilig. Ich glaube, da steckt ja noch so ein dritter Aspekt drin. Wie arbeite ich selbst damit? Ja. Also ich definiere dann meistens erstmal noch meine Rollen. Das haben wahrscheinlich gerade alle schon irgendwie verstanden, dass ich einmal eher akademisch arbeite, selbst aber auch literarisch, künstlerisch. Und auch hier habe ich unterschiedliche Arbeitsmodi. Einmal habe ich einen künstlerischen Forschungsansatz, wo ich explizit auch mich mit generativer KI auseinandersetze und experimentelle Texte dazu verfasse. Ich habe letztes Jahr mich vor allem mit autobiografischem Schreiben und generativer KI beschäftigt und einen Text über den Sterbeprozess meiner Großmutter geschrieben und habe dafür mit einem älteren Modell ein Gespräch geführt, mir auch die Frage gestellt, lassen sich überhaupt autobiografische Texte mit KI formulieren? Das ist so eine Art Essay geworden. Ich arbeite gerade mit Josephine Sopper auch an so einem Textprojekt, wo wir uns auch mit dem Thema auseinandersetzen. was immer auch irgendwie bedeutet, wir reflektieren die Technik mit, wir reflektieren die Sprache mit. Das sind auch immer Sachen, die selbst in die Texte mit einfließen. Ich habe mit Juan Guse einmal ein Experiment gemacht, wo wir eine Kurzgeschichte geschrieben haben mit einem Sprachmodell und uns überlegt haben, dass wir da gar nicht eingreifen, nur mit Prompts. Das war auch total spannend, hat auch Spaß gemacht. Also das sind solche Sachen, mit denen setze ich mich auseinander in meiner künstlerisch-experimentellen Praxis und deepfake mich auch total gern. Ich habe ein Sprachmodell, Feintuning vorgenommen mit einem Sprachmodell auf Grundlage meiner eigenen Texte und habe daraus dann wieder experimentelle Passagen generieren lassen. Und das war auch ein ganz, ganz abgefahrenes Projekt, das sehr viel Spaß gemacht hat. Und in meiner Prosa-Praxis, könnte man sagen, will ich eigentlich gar nicht so viel mit generativer KI zu tun haben. Das hat sich jetzt so ein bisschen verändert, weil ich glaube, auch Alltagspraktiken haben sich verändert. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, noch nicht so normal, dass wir uns alle vielleicht an ein Sprachmodell gewendet haben, sondern haben erstmal Wikipedia-Artikel gelesen, Sachen ergoogelt. Aber ich merke auch hier, trotz dieser ganzen Vorbehalte, die ich habe, finde ich es manchmal echt bequem, wenn ich irgendwie gerade nicht weiter weiß, ein kurzes Gespräch mit Claude oder einem Sprachmodell zu führen und so ein bisschen drüber nachzudenken, wie könnte denn Wetzlar im Jahr 1956 aussehen? Was haben denn die Leute gemacht? Wie hießen die Kneipen? Also dann in so einen Dialog einzusteigen. Und das ist schon, macht schon Spaß, muss ich sagen. Auch wenn ich eigentlich immer wieder auch drüber nachdenke, sollten wir die Systeme überhaupt benutzen? Es gibt ja auch gerade die Kampagne Quit ChatGPT. Ja, also diese problematischen Aspekte, wir sind uns alle mittlerweile, glaube ich, darüber bewusst.
Bevor wir jetzt in die KI-Kritik einsteigen, was sich ja anbietet, wenn du von den problematischen Aspekten berichtest, würde ich doch noch eine Frage zu deinem Verhältnis zu den Studierenden berichten. Für mich, ich bin Anfang 50, gehörst du zu einer jungen Autorinnen-Generation, die auf interessante, experimentelle Weise neue Techniken von Schreibmaschine bis KI exploriert. Deine Studierenden sind jetzt aber nochmal ungefähr so viel jünger wie du, als du jünger bist wie ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt grammatikalisch richtig war, aber ich glaube, sie wissen, was ich meine. Ist deine Position für die auch sozusagen so neu und technikoffen oder finden die, dass du total dated bist, weil du, keine Ahnung, dich nicht von TikTok inspirieren lässt, was du ja vielleicht machst? Oder finden die, dass du überhaupt nicht genug kritische Distanz zu den Medien hast, die du benutzt, sondern affirmativ begeistert bist? Also wo stehen die, die damit, ich weiß es nicht, irgendwas zwischen 17 und 19 wahrscheinlich zu euch kommen? Haben die ein romantisches SchriftstellerInnenbild oder sind die viel mehr techy, als wir uns das im Moment vorstellen?
Nee, die sind total skeptisch gegenüber generativer KI. Das finde ich total interessant. Also da gibt es bei uns im Fachbereich eine große, eigentlich sehr so eine Müdigkeit fast schon, auch so eine Diskursmüdigkeit, überhaupt immer wieder damit konfrontiert zu werden, darüber nachzudenken. Ich glaube, da ist dann natürlich auch so eine Sehnsucht da, jetzt bin ich an einem Schreibinstitut, jetzt will ich mich mit den ganz großen Romanthemen auseinandersetzen und vielleicht gar nicht so viel mit Digitalität zu tun haben. Das ist ganz spannend. Das spiegelt sich auch so ähnlich in anderen Schreibinstituten, mit denen ich vernetzt bin, auch zum Thema KI, weil wir da verschiedene Projekte haben. Also da herrscht eher so eine Art KI-Skepsis, vor allen Dingen im literarischen Bereich. Wofür natürlich dann trotzdem alle die Modelle nutzen, ist dann doch mal eine Hausarbeitsfrage, also eine Forschungsfrage entwickeln. Also ich glaube, auch in diesen Alltagspraktiken ist das schon total angekommen. Aber da solidarisieren sich natürlich die jungen Leute auch stark mit SchriftstellerInnen, die eben sich gegen Urheberrechtsverletzungen einsetzen. Also die sind eigentlich eher, würde ich sagen, großteilig dagegen. Dann gibt es aber Extreme, und das finde ich auch spannend, die sagen, ich kann ohne ChatGPT gar nicht mehr schreiben, weil das mittlerweile meine so eine Art Assistenz geworden ist, so eine Dialogassistenz. Und ich finde das total produktiv. Das ist aber eher die Minderheit. Das heißt, diese KI-Kritik ist sehr, sehr, sehr stark angekommen. Ich glaube, alle sind auch so ein bisschen gelangweilt mittlerweile von den Schreibweisen, zumindest dieser populären Modelle. Und wirklich spannend wird es ja dann auch eher in Richtung experimentelle Literatur. Und da muss man natürlich auch so eine so ein Interesse für mitbringen. Also es wollen nicht alle experimentelle digitale Texte produzieren, sondern einige wollen eben einfach auch einen Roman schreiben und nicht über ChatGPT reden. Das heißt, da gibt es schon nochmal, würde ich sagen, einen Unterschied. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir ganz, ganz unbedingt das in der Lehre abbilden müssen, weil es eine riesige Veränderung der ganzen Schrift, der Sprache, der Art und Weise, wie geschrieben wird, mit sich bringt. Also ich glaube, Sand in den Kopf stecken ist auch nicht der richtige Weg. Kopf in den Sand stecken, so rum.
Meine KI hat recherchiert, dass du 24 gesagt hast, die Nachteile überwiegen explizit, so dieses generische, sich wiederholende. Ich entnehme von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du nach wie vor die Meinung hast. Falls dem so sein sollte, interessiert mich trotzdem, was genau daran. Ich kenne natürlich diese Gedankenstriche zum Beispiel, wo ich, wenn ich irgendwelche LinkedIn-Posts oder so sehe mit diesen M-Dashes, nicht mehr lese, weil ich irgendwie diese starke Unterstellung habe, diese das KI generiert. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, was genau deine Beobachtungen sind, also die Muster in dieser, was ist genau so generisch und was nervt dich am meisten sozusagen?
Ja, ich glaube, mich nervt am meisten gerade wirklich diese, das ist also je nach System unterschiedlich, aber das haben alle Sprachmodelle, also alle populären, auch Claude, Llama, ChatGPT, so ein bisschen so einen Wandel durchgemacht, mit was sie unter literarischem Schreiben verstehen. Das ist mittlerweile so ein ganz fast ellipsenartiger Stil geworden. Viele Kommata, viele Bewegungen werden so hintereinander gesetzt. Und das ist natürlich interessant. Ich vermisse total die alten Sprachmodelle. Die kann man natürlich auch noch irgendwie bespielen, wie GPT-J, GPT-X-Neo, die so ganz pragmatisch und kühl so Sätze einfach so rausgestellt haben. Nicht sowas wie, ja, jetzt schreibe ich Ihnen einen ganz tollen Text über Thema X, was Sie angefordert haben, die Buchmesse. Ratternde Geräusche, das Klirren von Geschirr. Und dann kommen irgendwie noch so 5 Aufzählungen und dann bin ich schon so, ah, nee. Und das haben die Modelle früher überhaupt nicht gemacht. Wurde so ein rotziger Satz irgendwie rausgeworfen und der war total spannend. Das fand ich großartig. Ich habe so einen Newsletter-Text letztens auch genau darüber geschrieben, dass ich die alten Modelle sehr, sehr stark vermisse. Die sind auch viel unfreundlicher. Also, genau. Und was mich eben am meisten langweilt aktuell, ist wirklich die Textproduktion. Es gibt natürlich, und darüber wurde heute schon ganz, ganz viel gesprochen, auch im Panel davor, riesige Unterschiede, wie nutze ich so ein System? Habe ich einen Agent? Habe ich vorher meine Texte da reingegeben? Wie sieht der Prompt aus? Ich kann auch relativ schnell diese langweilige Sprache verändern, indem ich einen Prompt dahinter setze und sage, schreibe nur kurze Sätze ohne Adjektive oder schreibe im Stil von Friederike Mayröcke. Klar ist es vielleicht geklaut, I don't know, aber wir klauen ja eigentlich auch, indem wir uns Bücher angucken und uns überlegen, ach, finde ich einen spannenden Stil, den will ich vielleicht irgendwie so ähnlich sein. Das heißt, es lässt sich auch relativ schnell wieder beheben. Aber das, was als erstes rauskommt, langweilt mich immer am meisten und vor allen Dingen auch die Form der Geschichten. Darüber wurde heute auch schon viel gesprochen. Das sind meistens, wenn wir nicht iterativ prompten, reingehen, das wieder umwälzen und selbst vielleicht über diese Prozesse bewusst sind, werden das immer ganz langweilige Heldenreisen. Es gibt immer ein Happy End. Und das hat sich auch immer noch nicht verändert, wenn man sich das Geschichtenerzählen anschaut. Auch hier können wir natürlich experimentieren und dann eben sagen, ich sage dann relativ viel, geh eher in die Richtung Thomas Pynchon, es soll irgendwie so ein bisschen absurd sein, alles soll so obsessiv oder vielleicht auch klaustrophobisch werden. Und dann kommen schon auch viel interessantere Sachen raus. Also es liegt am Prompt. Aber da ich ja gerne schreibe, finde ich diese Genese von Texts auch wirklich am langweiligsten, weil ich schreibe ja gerne. Und ich glaube, das geht da vielen SchriftstellerInnen so. Einige quälen sich vielleicht auch und schreiben oder planen lieber. Und ich finde es am interessantesten, das habe ich ja eben schon angedeutet, eher in so eine Art Dialog zu gehen, in so ein Gespräch, so ein Writer's Room zu öffnen und Ideen hin und her zu werfen. Die meisten Ideen, die dann zurückkommen, sind eh doof, aber dann weiß ich ungefähr, was ich will. Also das bringt mich eigentlich eher dazu, genauer zu wissen, wo ich hin möchte. Und ich glaube, mein größtes Problem als Schriftstellerin ist es, Entscheidungen zu treffen. Und du musst ja permanent Entscheidungen treffen. Und sobald ich Sachen verbalisiert habe, ob ich die jetzt meiner Lektorin erzähle, meinem Partner oder wem auch immer, es ist eigentlich fast egal. Sie werden verbalisiert und dann kommt es zurück. Und das finde ich schon einen interessanten Prozess, weil es diesen Entscheidungsprozess total beschleunigt. Also ich habe dann den Eindruck, ah, dann werde ich mir schneller klar über Dinge. Und das finde ich super. Und ich glaube, Textgenese, das ist etwas, ja, was wahrscheinlich gerade oft auch benutzt wird in, vielleicht auch in Texten, die eher so ein bisschen so eine Funktion haben, die funktionaler gemeint sind. Natürlich kennen wir alle auch die Headlines, dass Amazon oder andere Self-Publishing-Plattformen von KI-generierter Schemaliteratur überflutet werden. Das sind natürlich auch Texte, die jetzt vielleicht nicht sonderlich originell sind. Und ja, das langweilt mich, glaube ich, aktuell am meisten.
Du hast eben das Wort Urheberrecht benutzt, was ja laut Alex KI-Recherche dein heißes Thema ist, dass wir deshalb ja unbedingt berühren sollten. Und um das vielleicht nicht ganz so langweilig machen, könnte man ja die These aufstellen, dass die Urheberrechtsfrage bei der KI zwei Richtungen hat. Die eine, was trainiert die KI? Das ist ja der klassische Diskurs. Und der andere, das, was du eben zumindest eröffnet hast, nämlich an welcher Stelle ist die KI dann deine Mitautorin geworden? Du hast jetzt ja eigentlich eine klare Grenze behauptet, sage ich jetzt mal. Ne? Dialogpartner hilft mir vielleicht, eine Entscheidung zu treffen. Manchmal ist vielleicht dann doch der Vorschlag gar nicht so schlecht. Er wird dann vielleicht doch mal übernommen. Und wir kennen ja aus der Literaturgeschichte einige Fälle, wo meist männliche Autoren andere, meist weibliche Personen als DialogpartnerInnen verstanden haben. Und inzwischen die Literaturgeschichte doch eher von MitautorInnenschaft sprechen würde, also wo auch eine Bewertungsverschiebung stattgefunden hat, die man ja auch jetzt übertragen könnte auf dieses Modell. Ich chatte halt, um meine Ideen zu schärfen, aber es sind natürlich meine autorinnenschaftlichen Werke. Wo würdest du da verorten, ist gerade der Diskurs? Wo geht da hin? Gibt es vielleicht in Zukunft sowas wie eine Co-Kreation mit KI? Und wie sieht es bei dir selber da aus?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes und großes Thema. Also ich finde, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich sage das doch auch gerne, ich finde, wenn wir aus rein juristischer Perspektive uns das anschauen, da laufen ja jetzt auch verschiedene Klagen. Für mich ist es relativ klar, da gibt es Urheberrechtsverletzungen. Die sind einfach existent. Das heißt, da gehe ich mit allen SchriftstellerInnenverbänden mit und mit allen Initiativen, die das problematisieren, die da eine Veränderung wollen, auf einer ganz persönlichen Ebene, damit meine ich jetzt wirklich nur meine Meinung, finde ich, das ist für mich eigentlich auf einer persönlichen Ebene das geringste Problem, weil ich eh den Eindruck habe, ich verdiene mit meinen Büchern kein Geld, Sachen sind von mir im Internet, alles wird geklaut. Ich bin da eher der Meinung, wir sollten ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen und unser System komplett anders denken und nicht Geld an OpenAI schieben, dass es dann wieder an Trump-Unterstützende schiebt. Das läuft für mich alles ganz falsch. Aber in dieser Gesellschaft leben wir nicht. Deswegen bin ich natürlich ganz, ganz stark eben auf Seiten derjenigen, die immer wieder auch für ein besseres, also gegen diese Firmen klagen und eben sagen, hier sind Urheberrechtsverletzungen passiert, weil das muss einfach verändert werden. Ob wir das jetzt als Mitautorinnen begreifen, ich bin mir unsicher. Ich habe auch den Eindruck, wir befinden uns gerade in so einer Zwischenphase. Ich weiß nicht, wie wir in 5 Jahren darüber sprechen, ob dann noch für uns relevant ist, ob ich mit Google oder DuckDuckGo oder Wikipedia oder irgendeinem Reddit-Forum meine Recherche gemacht habe oder mit einem Sprachmodell, ob es relevant ist, wie ich meinen Text geschrieben habe. Und ich glaube, das Schwierige ist, überhaupt Grenzen zu ziehen. Wenn ich jetzt natürlich ein Buch habe und kaum gepromptet habe und dann kommt da ein Text raus, würde ich natürlich diese Autorinnenschaft überhaupt nicht mir zuschreiben, sondern diesem System. Und dann gibt es aber natürlich diese Formen wie bei Rie Kudan, die vielleicht ein paar Dialoge mit ChatGPT generiert hat. Natürlich ist es weiterhin ihr Roman, aber sie hat halt paar Passagen damit schreiben lassen. Ob wir dann von Mitautorinnenschaft reden sollen, gerne. Ich finde ja eh, wir sollten dieses ganze Autorinnenschaftskonzept nochmal überdenken. Warum stehen LektorInnen nicht mit auf dem Buch vorne? Wen müsste ich da noch reingeben? Wie viele Geschichten wurden schon geklaut von Leuten, die nicht benannt wurden? Also je mehr ich darüber nachdenke, komme ich immer in so einen systemauflösenden Revolutionsgedanken und denke mir, wenn ich jetzt anfange, das darüber nachzudenken, will ich eigentlich doch dahin, nämlich dass der Kapitalismus aufhört. Und frage mich dann immer, okay, denke ich jetzt dann zu groß? Was sind denn eigentlich die kleinen Hebel? Und ich habe keine Probleme damit, wenn ich einen Text mit Hilfe von KI irgendwie gemacht habe, darunter zu schreiben, ist mit Hilfe von Modell XY geschrieben worden. Was du jetzt noch gefragt hast, wem gehören dann die Ideen? Das finde ich schon irgendwie spannend. Ich weiß nicht, ich kann ja mal zurückfragen, fändet ihr das relevant, dass wenn eine Autorin mit ChatGPT Ideen hin und her pitcht, dass dann da irgendwie steht, mit ChatGPT wurden Ideen hin und her gepitcht? Also ist das etwas, was auf dem Cover stehen sollte oder interessiert euch das?
Vielleicht heben wir uns das nachher für das Q&A mit dem Publikum auf, weil das, glaube ich, total spannend ist, auch jetzt erstmal als offene Frage zu lassen. Wir haben jetzt wahnsinnig viel gesprochen über Schreiben, Geschichten erfinden, AutorIn sein. Das ist ja in der Literaturwelt noch der kleinere Teil. Mehr sind ja die LeserInnen, wie wir ja auch hier auf der Buchmesse wieder erleben. Und die Frage, wer müssen wir im Kontext von KI vielleicht anders lesen lernen? Was ist diese sogenannte KI-Literacy, die es jetzt auszubilden gilt? Alexander hatte vorhin für mich heißen die noch Gedankenstriche erwähnt. Ich benutze die total viel, muss das jetzt vielleicht ändern, damit weiterhin geglaubt wird, dass ich selber meine Texte schreibe. Aber auf LeserInnenseite oder auch als Lehrende, wie bringt man anderes, muss man anderes Lesen beibringen? Auch wenn man die KI benutzt, was ist das für ein Lesen? Ja, wahnsinnig viel Text. Also hier kann man auch sagen, boah, geil, ja, da wird gelesen, 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 gelesen. Also was ist AI-Literacy und damit befasst du dich ja auch?
Ja, ich befasse mich da sehr viel im Bildungskontext mit. Also für mich ist KI-Literacy eben auch nicht nur das Lesen, sondern erstmal Kompetenzen mitzubringen, Medienkritik üben zu können, sich verorten können, eben in einer Gesellschaft, die als KI-Zeitalter ja bezeichnet wird mittlerweile. Und ich glaube, wenn wir jetzt erstmal hier von der Buchmesse ausgehen, von den Lesenden ausgehen, ich glaube, da können wir gar nicht so viel vermitteln im Sinne von, das ist die Kapazität, die Kompetenz, die du brauchst, um zu erkennen, ob das ein KI-Buch ist oder nicht. Diese Unterscheidung können wir in den meisten Fällen gar nicht mehr treffen. Es gibt natürlich explizite Marker, wenn ganz wenig verändert wurde, habe ich auch mal so ein Handout für LehrerInnen gemacht. Dieser Gedankenstrich ist natürlich so ein Marker, dass bestimmte Adjektive genutzt werden, ist ein Marker. Also da gibt es natürlich schon auch Satzstrukturen, auf die Rückschlüsse gezogen werden können. Ich glaube aber eher, dass wir so ganz grundlegendere Kompetenzen brauchen, um eher kritisch einzuschätzen, was ist ein Bias, also was sind diese Verzerrungen, wie viel Strom fressen diese Systeme, wollen wir die überhaupt so in unserer Gesellschaft haben, brauchen wir da nicht neue Lösungen? Also das sind für mich alles diese Kompetenzen, die wir benötigen. Und ich sehe aber auch in Bezug auf LeserInnen, deswegen war meine Frage auch so ein bisschen polemisch gemeint, brauchen wir das überhaupt, dass dann dort draufsteht mit ChatGPT Ideen hin und her gepitcht? Es ist ja durchaus ein reales Phänomen, dass es schon Labels gibt, die vor allen Dingen auch in den UK, wo Human Written draufgeschrieben wird. Also das ist natürlich auch so ein Label, wo ich mir denke, na gut, damit kann man sich natürlich auch ganz bequem so einen Mantel anziehen und wieder Aufmerksamkeit generieren. Wir machen nur menschengeschriebene Literatur. Gilt es natürlich auch zu hinterfragen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und ich glaube, es ist schon ein großes Bedürfnis von LeserInnen zu wissen, sind diese Geschichten, die ich lese, sind die jetzt authentisch oder nicht? Also ich glaube, es gibt ja diesen autobiografischen Pakt, wo wir uns als LeserInnen ganz, ganz furchtbar verraten fühlen, zu Recht, wenn wir erfahren, dass eine autobiografische Geschichte Fiktion ist. Also da gibt es ja auch wirklich prominente Beispiele, wo dann Biografien aus dem Dritten Reich oder andere Sachen auf plötzlich doch nicht echt waren. Und hier habe ich den Eindruck, dass es gibt jetzt so diesen menschlichen Pakt, bei dem sich dann LeserInnen mehr oder weniger betrogen fühlen, wenn sie dann im Nachhinein erfahren, hier wurde mit KI gearbeitet. Ich finde aber es wurde mit KI gearbeitet, eine ganz, ganz schwierige Grenzziehung. Also ich glaube, es lässt sich recht klar sagen, wenn ich weder jemals ein Sprachmodell geöffnet habe, keine Suchmaschine nutze, die eine KI-Funktion hat, vielleicht mit Büchern in der Bibliothek arbeite, dann ist das ganz menschlich gemacht. Dann kann ich das wahrscheinlich auch drunter schreiben. Aber diese Grenzen sind eben nicht so klar. Also wie gesagt, selbst wenn wir Google nutzen, habe ich schon mit einer KI gearbeitet. Deswegen, glaube ich, müssen wir da nochmal differenzieren. Ich glaube, es geht wahrscheinlich dann eher um Kommunikation, also dass Verlage sich einfach positionieren müssen, was sie ja auch tun. Welche Form der Literatur fördern wir hier? Es geht um Aufklärung. Und ich glaube, irgendwie so Vertrauen auch aufrechtzuerhalten und diese Erwartungshaltung auch darauf einzugehen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch den Verlage irgendwie leisten müssen. Vor allen Dingen, wenn wir immer mehr hören, es gibt auch Lektorats-KIs, bestimmte Verlage fangen schon an, Texte gar nicht mehr zu lesen, sondern die werden dann irgendwie eingeordnet. Das sind dann natürlich irgendwie so halb Mythen, halb gibt es diese Programme ja wirklich. Ich glaube, da geht es dann wahrscheinlich auch um Transparenz.
Vielleicht als abschließende Frage, wie stellst du dir diese friedliche Koexistenz von Literatur und KI vor? Oder hast du da überhaupt ein Bild? Ich habe verstanden, du willst den Kapitalismus abschaffen und so weiter. Gegeben dem Fall, dass wir weiterhin oder dass auch in der Literaturwelt weiterhin diese ganzen Modelle verwendet werden, fleißig verwendet werden, mit Markierung, ohne Markierung, kann man sich in Zukunft Romane auf Basis der persönlichen Präferenzen auf Knopfdruck generieren, weil ich mir dein Modell einkaufe und dann habe ich sozusagen nicht mehr die Autorin, sondern das Modell dahinter. Wie sieht diese Welt aus? Das ist jetzt sehr natürlich bunt gemalt, aber wie sieht deine Zukunftsvision aus?
Also ich glaube schon, dass es diese Form dass der Literaturproduktion geben wird, gibt es ja eigentlich fast schon. Also ich kann ja über bestimmte Programme dann sagen, meine Figur X macht das oder die interessiert sich für das Thema und dann kann ich ja einen Roman daraus generieren. Das wird wahrscheinlich dann erstmal eine Sprache sein, auf die ich mich einlassen muss. Vielleicht bin ich aber auch genau daran interessiert und das ist eine Sprache, die ich ganz interessant finde. Also da sind wir ja eigentlich fast schon. Ich glaube trotzdem, dass wir eher gerade so ein bisschen so diesen Need sehen, was heißt Literatur eigentlich für uns? Und für mich ist Literatur auch immer Kommunikation. Also ich glaube, das Bedürfnis, dass wir Geschichten lesen wollen von Menschen, die diese Sachen wirklich erlebt haben, die eine Perspektive auf Welt haben. Also auch wenn wir Fiktion schreiben, interessiert mich ja, was hat diese Autorin zu dieser bestimmten Welt zu sagen? Warum beschreibt sie die jetzt auf diese Weise? Und das flacht dann natürlich ab. Aber es spricht vielleicht ja nichts dagegen, dass es Genres gibt oder auch Bedürfnisse, die in der Wiederholung stecken. Auch ich bin starker Fan von bestimmten Serien. Ich gucke Friends immer wieder oder andere Serien, die ich in meiner Kindheit geschaut habe. Und ich glaube, da halte ich es für gar nicht unrealistisch, dass genau solche Formate eben dann weitergeführt werden können durch maschinelle Produktion. Also ich glaube, einerseits wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass einige Verlage sich doch stärker mit diesen Systemen auch vielleicht identifizieren, das ist ein komisches Wort, aber sie weiter integrieren werden auch in ihre Arbeitsabläufe. Ich bin mir sehr, sehr sicher und ich glaube, das passiert sowieso schon. Im Filmbereich passiert das schon länger, dass es immer stärker auch solche Trendanalysen, die Lesegewohnheiten oder die Lesebedürfnisse beeinflussen und auch wieder auf die Produktion einwirken. Ich glaube, das sind auch schon Realitäten, mit denen haben wir es zu tun. Und ich hoffe natürlich, dass es diese kleine Bubble gibt, die jetzt vielleicht auch hier sitzt, sich für Literatur interessiert und irgendwie auch im Schreiben selbst, in dieser, ja fast in diesem Handwerk, in diesem handwerklichen Schreiben auch irgendwie etwas sieht, was weiter erhalten werden sollte. Also ich glaube, es gibt so eine größere Ausdifferenzierung und vielleicht gibt es dann irgendwann die handgeschriebenen Bücher, die dann wie so eine Schallplatte verkauft werden, aber das sind dann wahrscheinlich so ganz marginale Special-Nischen. Und ich glaube auch, dass wir uns wahrscheinlich als Gesellschaft, und das tun wir ja auch schon, an diese KI-Sprache gewöhnen. Also auch diese, ich nenne es gerne ChatGPT-Lingo, die so sehr vanilla ist, dass das natürlich auch was mit uns macht. Das merken wir jetzt schon bei Übersetzungen. Wenn ich mir Untertitel angucke, bin ich mittlerweile gar nicht mehr so irritiert, wenn da so einige Fehler drin sind, weil die alle mittlerweile fast KI-generiert sind. Früher bin ich da immer drüber gestolpert und dachte, wow, was ist das denn? Wie könnten die das denn so machen? Und das ist ja mittlerweile voll normal geworden. Und ich glaube auch, dass dieser Blick auf Text wird sich auch verändern und wir werden wahrscheinlich, so ein Mittelmaß wird immer normaler werden für uns. Deswegen hoffe ich natürlich auf die widerständigen, originellen, experimentellen Texte, die aber für mich genauso ein großes, genauso große Relevanz haben wie unterhaltenden Texte, die vielleicht ein bisschen schematischer aufgebaut sind. Das ist meine Zukunft. Ich hoffe natürlich, wir finden Lösungen für ökologische Probleme. Das ist für mich gerade das größte Problem, ehrlich gesagt. Und ich fände es auch super, wenn wir jetzt von meiner antikapitalistischen Utopie sprechen, wenn diese Sprachmodelle nochmal komplett eingestampft werden und eher als so ein Common Good nochmal neu produziert werden, mit Texten, die nicht urheberrechtsverletzt dort eingespeist wurden, und wir das viel, viel stärker als Gemeinschaft mit verschiedenen Ländern machen und nicht, wie gesagt, immer wieder OpenAI oder anderen Big Playern dieses Geld zuspielen gerade. Und das passiert halt. Das passiert auch, wenn Schulen sich dafür entscheiden, wir wollen allen SchülerInnen einen Zugang zu einem ChatGPT-Stellenmodell gewährleisten. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Das geht für mich in eine ganz falsche Richtung.
Wir beenden unseren Podcast immer mit der Frage nach dem Fantasiemuskel. Wir haben die manchen vielleicht etwas naiv erscheinende Annahme, dass jeder von uns einen Fantasiemuskel hat, der ist bei den einen oder der anderen vielleicht stärker ausgeprägt, bei manchen vielleicht auch verkümmert und durch Training kann er wieder gestärkt werden. Nach dem Zuhören heute könnte ich jetzt die These haben, diesen Fantasiemuskel brauche ich ja gar nicht mehr, weil das kann ich ja irgendwie im Chatten durch tolle Ideen im Hin- und Herschieben austauschen mit einer KI ersetzen. Oder ich könnte sagen, nein, es ist total wichtig, dass ich den trainiere und ich muss irgendwelche noch besondere Trainingsmethoden entwickeln, damit er sich gegenüber dieser generischen Kreativität der KI differenziert. Da würde mich von dir zum Abschluss noch ein kurzes Statement interessieren.
Ich würde absolut deiner zweiten Definition zustimmen. Nämlich, wir brauchen da jetzt diese Fähigkeiten, genau das eben einschätzen zu können. Was ist denn jetzt gerade dieses Langweilige daran? Deswegen glaube ich, dass, ich versuche es kurz zu machen. Einerseits hat uns, glaube ich, diese KI und diese generische und schematische, was KI immer wieder macht, noch mehr aufgezeigt, dass diese Ideen, die wir auch alle haben, die existieren sowieso schon alle auf der Welt. Und das fand ich irgendwie auch ein bisschen angenehm, dass wir so noch mehr aus diesem Geniekult hoffentlich rausgeholt werden. Und gleichzeitig aber wieder die Besonderheit in unseren einzelnen Fähigkeiten entdecken, nämlich, dass wir diese Ideen dann doch auf andere Weisen zusammensetzen können, dass wir ganz andere Erfahrungen machen und dadurch eben wieder auf neue Ideen kommen. Deswegen glaube ich, ist dieser sogenannte Fantasiemuskel, den zu trainieren durch auch keine Interaktion mit so einem System, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, meine größte Inspiration ist wirklich Bücher lesen und Sachen, die mich inspirieren, bringen mich immer wieder dazu, selbst zu schreiben, weil ich dann das Gefühl habe, wow, dieses Buch hat mich so berührt. Und dann versuche ich zu verstehen, warum. Und dann habe ich Lust, selbst sowas zu machen. Und das, glaube ich, ist total wichtig, nicht nur mit diesen Systemen immer in Interaktion zu stehen.
Gut, liebe Jennifer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke euch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.